Schon außergewöhnlich, wenn man aus Gebieten Nachrichten bekommt, jetzt hautnah, die man sonst eigentlich nur in den Nachrichten hört. Jeder von uns hat die Nachrichten gesehen und man mag den Glauben daran verlieren, dass es Menschen gibt, die da noch hineingehen und helfen, wenn man diese Bilder sieht. Ich finde es genial, dass es Menschen gibt, die den Mut haben, dorthin zu gehen, weil sie gebraucht werden. Gleichzeitig, wie ich gerade schon gesagt habe, kann man schnell den Glauben daran verlieren, dass diese Welt überhaupt noch sich gegenseitig hilft. Dass vielleicht alles auf Konkurrenz und Kampf aufgebaut ist. Dass Charles Darwin recht hatte mit seinem War of Nature, mit dem Krieg der Natur. Der Stärkere gewinnt und der Stärkere setzt sich durch. Als ich jetzt in Kroatien war im Urlaub, jetzt ist schon ein bisschen her, im Sommer, da lag ich am Meer und habe eine Lektüre gelesen von Joachim Bauer. Joachim Bauer ist Professor Doktor der Neurowissenschaften, also ein Gehirnexperte. Und er forscht am Gehirn und er setzt sich mit den Genen auseinander. Er untersucht so einiges und er kommt zu dem Schluss, dass Charles Darwin sich in einigen Punkten geirrt hat. Nein, nicht in allen. Er ist immer noch Evolutionstheoretiker und glaubt an die Evolution, aber er glaubt daran, dass Charles Darwin sich in dem Punkt geirrt hat, dass wir auf Kampf und auf Konkurrenz aus sind. Ja, dass wir uns gegenseitig bekriegen, dass sich der Stärkere durchsetzt, dass es in uns veranlagt ist, dass wir nicht anders können. Dass sich in der Evolution gezeigt hat, dass nur der Stärkere überlebt. Und er sagt, durch seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt er dazu, er macht so Experimente, zapft das Gehirn an und guckt dann so, was da so passiert. Und kommt zu dem Schluss und sagt, wenn ich mir die Gene anschaue, wenn ich mir die Stoffe anschaue, die der Körper produziert, wenn eine Konkurrenzsituation entsteht oder eine Kooperationssituation entsteht, dann ist nur bei der Kooperationssituation der Fall, dass der Mensch regeneriert, Glückshormone ausschüttet, Vertrauen schöpft und es ist sogar so weit, dass er sagt, wenn er sich die Strukturen im Gehirn anschaut und unsere Gene, dann hat man auch oft gedacht, die Gene selbst bekriegen sich gegeneinander. Das ist jetzt schon sehr wissenschaftlich, ich weiß, aber er hat festgestellt, dass sie zusammenarbeiten. Und die sprengt momentan so ein bisschen die Wissenschaft, ja? Und da ist momentan viel Diskussionsbedarf. Ich habe einen Kumpel, der Biologie hier an der Universität studiert und er hatte zu dem Thema eine Hausarbeit zu schreiben. Ich habe ihm das Buch gegeben und er hat das mit hineingebracht zu seinem Dozenten und hat das von der anderen Seite beleuchtet. Und der Dozent wusste von den Thesen und meinte, ja, ich finde das sehr gut, dass du das hineinbrachst. Ich wusste gar nicht, dass du dich nebenbei noch mit Neurowissenschaften beschäftigst. Und man merkt, das ist ein Thema, das momentan heiß diskutiert wird, wenn man da ein bisschen mitliest. Was hat aber jetzt das mit Afrika zu tun? Ja, was hat das mit Europa, mit uns zu tun? Und wieso kann man oder darf ich überhaupt über Wirtschaft und Politik predigen? Ich glaube, dass es uns sogar nahegelegt ist, dass die Bibel Klartext zu diesen Themen spricht. Und dass es mir auf ein ganz bestimmtes Thema heute ankommt, bei dem ich glaube, dass Joachim Bauer genau einen Punkt angeschnitten hat, der tief verwurzelt ist im christlichen, im jüdischen Glauben. Ich möchte mit euch zusammen Jesaja lesen, Kapitel 61. Und dort die Verse 1 bis 3. Dort steht: Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass sie ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzungen des Herrn, ihm zum Preise. Jesaja ruft hier das Gnadenjahr aus. Es wird auch Jubeljahr oder Erlassjahr genannt. Und der Ursprung dieses Jahres, den finden wir im 3. Mose. Dort hat Gott ein Gesetz geschaffen, das den wöchentlichen Sabbat wiederkehren lassen sollte, auch im Jahresrhythmus. Nach 6 Jahren Landwirtschaft, so zum Beispiel, so gab es das Sabbatjahr, sollte im 7. Jahr alles ruhen. Ja, die Felder sollten nicht einfach abgewirtschaftet werden und neu beackert werden, sondern es sollte einfach brach liegen. Man sollte sich zwar davon ernähren, was da so ist, aber man sollte es nicht beackern. Und nach 7 mal 7 Jahren, das war jetzt das ganz Neue, nach dem 49. Jahr, im 50. Jahr, sollte das Erlassjahr folgen. Und dieses Erlassjahr bestimmte darüber, dass alle Sklaven freigelassen werden sollten. Dass alle, die Schulden hatten, ihre Schulden erlassen bekommen sollten. Ein wirtschaftliches Prinzip so früh in der Bibel zu finden, das wir heute noch nicht mal haben. Und da spricht die Bibel eindeutig von Zinsverbot. Man durfte nicht mal Zinsen nehmen, wenn jemand einen Kredit genommen hat oder einem Geld geliehen wurde. Gott sagt, das ist unfair. Ihr beutet damit nur die Armen aus und sorgt dafür, dass die Armen arm bleiben. Dass sie keine Chance haben, sich zu befreien. Wusstet ihr, dass Afrika Millionen an Euro jährlich gespendet bekommt? Millionen. Wusstet ihr auch, dass sie Milliarden Europa und Amerika jährlich zurückzahlen müssen an Schulden, die sie bei uns haben? Die genauen Zahlen könnt ihr nachforschen. Es hört sich schizophren an. Und jetzt haben wir in Europa ein ähnliches Phänomen. Man kann es nicht miteinander vergleichen. Aber wir haben nun Staaten, die hoch verschuldet sind. Und uns drängt sich manchmal die Meinung auf, naja, wenn sie nicht anders wollen und anders können, dann lassen wir sie doch fallen. Der Stärkere setzt sich durch. Ich glaube, dass man diese beiden Länder nicht vergleichen kann und dass man auch nicht einfach Misswirtschaft hinnehmen sollte. Aber das, was Jesaja hier spricht und woher er stammt, das klingt so nach einem ganz fremden Prinzip. Alle 50 Jahre von Neuanfang, keine Schulden mehr zu haben, den Besitz, den man mal hatte, wiederzubekommen, aus der Gefangenschaft befreit zu werden? Vielleicht meint ihr, dass das Volk Israel so gelebt hat und wir das vielleicht wieder einführen sollten. Wenn man in der Bibel recherchiert, dann wird man schnell zu dem Punkt kommen, dass Israel dieses Gesetz nicht einmal erfüllt hat. Erfüllt. Nicht versucht hat zu erfüllen. Denn es gab einmal in dem Jahr, weil in dem Jahr weiß ich jetzt gar nicht genau, da habe ich nicht nachgeguckt, aber in Jeremia 34 wird davon berichtet, dass der König Zedekia dieses Erlassjahr ausgerufen hat und alle ihre Sklaven freilassen sollte, die Schulden erlassen sollten. Und das Volk hat das getan. Die Sklaven wurden freigelassen, die Schulden wurden erlassen, der Besitz wurde zurückgegeben. An einem Tag. Am nächsten Tag wurden die Sklaven wieder zurückgeholt, der Besitz wieder zurückgeholt und die Schulden wurden wieder den Leuten schön hingestellt. Das hast du mir noch zu bezahlen. Ihr könnt das im 34. Kapitel lesen, dass Gott plötzlich richtig zornig wurde über sein Volk. Dass sie nach dem Gesetz das ja getan haben, an einem Tag, aber sofort wieder rückfällig wurden. Die Freiheit eigentlich sofort wieder in Sklaverei und Knechtschaft gebracht haben. Einer der berühmtesten Menschen, der diese Stelle von Jesaja zitiert, ist gleichzeitig auch Gott selbst, Jesus Christus. Er spricht in Lukas genau diese Worte. Er beginnt seinen Dienst im Kapitel 4 als er in Nazareth ist, mit den Worten von Jesaja, dass er gekommen ist, dass der Geist auf ihm ist, weil er ihn gesalbt hat, eben dieses Evangelium den Armen zu verkündigen. Ihn gesandt hat, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und dann in Vers 21 steht: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Manchmal denken wir ja, dass sich dieses Wort noch erfüllen wird. Deswegen können wir, so wie das Volk Israel, genauso unsere Hände in die Tasche legen und sagen, naja, Schulden nennen das. Wenn ich jemandem was geliehen habe, dann will ich das auch wieder haben. Freiheit, Afrika, die ganzen Schulden zu erlassen. Ich meine, wir haben genug Probleme, wir brauchen schon das Geld. Griechenland jetzt einen Schuldenschnitt zu geben mit 50% Schuldenerlass, da dreht sich bei manchen der Magen. Und ich will hier jetzt auch keine politische Empfehlung geben. Aber was hier geschrieben steht, da sagt Jesus, das erfüllt sich schon. Weil wir haben ja das Gefühl, nein, das erfüllt sich nicht. Das ist nicht präsent. Das ist eine Vision für die Zukunft. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird es sich erfüllen. Und Jesus spricht von dem Reich, das begonnen hat, das aber noch nicht vollendet ist. Und in dieser Zeit leben wir. Er spricht davon, dass seine Jünger dieses Reich bauen sollen. Und das einzige Mal, wo er davon redet, wer gerettet wird und wer nicht, sagt er, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr demjenigen, der hungert, Essen gebt. Wenn ihr denjenigen, der gefangen ist, besucht, noch nicht mal befreit. Wenn ihr zu ihm hingeht. Ich glaube, hier wird ein Prinzip in der Bibel angelegt der Kooperation, des Zusammenhalts, nicht des Ellbogendenkens. Aber wieso packen wir so oft an unserer Arbeit, in der Gesellschaft, in der Schule, in der Universität unseren Ellbogen aus? Nebenbei bin ich ja auch noch Schiedsrichter, ja, und da kommen nur einige weiter. Man steigt genauso wie eine Bundesligamannschaft hoch und manchmal guckt man links und rechts über die Schulter und sagt, so, was kann ich noch tun, um besser sein als der? Oder na, vielleicht mal ein schlechtes Wort ihm reinwürgen. Und wenn man so die Presse verfolgt, was da oben jetzt mit den Schiedsrichtern los ist, dass da welche Steuerhinterziehung gemacht haben, da gibt es viele Schiedsrichter, die sich jetzt freuen. Da werden Plätze frei. Ich glaube, dass es angelegt ist, dass wir uns schützen. Dass wir dieses Vertrauen, nachdem wir uns sehen, gar nicht immer zulassen. Joachim Bauer hat von einem Experiment in diesem Buch geredet, das er von jemand abgeschaut hat, und zwar vom Robert Axelrod, das Gefangenendilemma. Das mögen vielleicht einige kennen. Ich werde das jetzt abgewandelt mit zwei Freiwilligen machen, die jetzt nach vorne kommen können. Also sie wissen, dass sie freiwillig sind, aber sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Das ist gut abgesprochen hier. Also folgendes. Ihr könnt heute Geld verdienen. Halt mal. 5 Euro. Die 5 Euro tust du mal da neben der Kerze, aber die dürfen nicht verbrennen. Und dann lege ich daneben links nochmal 2 Euro und rechts daneben auch 2 Euro. Und jeder von euch kriegt 1 Euro. Okay? Jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen, nicht nervös sein oder sowas. Jetzt kommen die Regeln. Jeder von euch kriegt einen grünen Zettel oder so und so ein Ding und einen roten. Und jetzt dreht ihr euch mal mit dem Rücken aneinander. Genau. Folgendes. Ihr habt 1 Euro in der Hand. Ihr könnt diese 5 Euro kriegen. Es kann aber auch sein, dass ihr nur 3 Euro kriegt. Jetzt verrate ich euch wie oder gar nichts. Oder nur 1 Euro. Es ist so. Grün bedeutet, ihr arbeitet zusammen. Wenn ihr zusammenarbeitet und beide grün habt, ohne euch nachher abzusprechen, und ich werde dann sagen, jetzt nehmt das in die Hand, wofür ihr euch entscheidet. Wenn ihr beide grün habt, kriegt ihr beide 3 Euro, weil ihr beide zusammengearbeitet habt und ich damit euch belohnen werde. Wenn einer von euch rot hat und der andere grün, kriegt derjenige, der rot hat und sagt, ich arbeite nicht zusammen, 5 Euro und der andere gar nichts. Wenn beide rot haben, beide diese 5 Euro haben wollen und denken, der hat bestimmt grün, kriegen beide 1 Euro. Aber ihr wisst, Und nur weil ihr jetzt hier in der Gemeinde seid, müsst ihr nicht nur einfach nur grün machen oder so, ne? Hier so zusammenarbeiten. Aber ihr dürft es natürlich. Ihr wisst, dass ihr nichts kriegt, wenn der andere rot hat. Und ihr grün. Habt ihr das verstanden? Ja, und wenn beide rot haben, kriegt ihr 1 Euro. Wenn einer rot hat und der andere grün, kriegt derjenige, der rot hat, 5 Euro und der andere nichts. So, jetzt gebe ich euch 5 Sekunden Zeit, euch zu entscheiden. Dann tut ihr die Farbe in die rechte Hand, für die ihr euch entscheidet. Und dann schauen wir mal. Also 5, 4, 3, 2, 1. So, entschieden. So, zeig mal der Gemeinde. Sehr christlich. Sehr, sehr christlich. Da kriegt ihr beide noch 2 Euro dazu. Die 5 darf ich behalten. Jetzt habt ihr mir natürlich 6 Euro abgenommen. Ne? Das meiste, was ich hätte abgeben können. Bei diesem Experiment ist es so, dass das öfter wiederholt wurde. Und wenn am Anfang jemand betrogen hätte, einer von den beiden, dann hätte im zweiten Versuch derjenige, der betrogen wurde, auch betrogen. Ja, als Rache, aus Empfindung, und das war einer der Hauptgründe, die im Gehirn dann nachvollzogen wurden, der Unfairness. Ungerechtigkeit wird nicht toleriert bei uns. Dann kam es aber so vor, dass beim dritten Versuch, wenn der eine das zweite Mal bestraft hat, dann hat er beim dritten Versuch wieder versucht, grün zu nehmen und zu sagen, ich versuche es noch einmal. Jetzt habe ich dich ja einmal bestraft, jetzt kann ich es noch einmal versuchen. Also dieses Experiment hat gezeigt, dass Kooperation schon ein Wunsch ist, aber eben weil betrogen werden könnte, viele auch gesagt haben, ja, dann zeigen wir lieber beide rot, dann kriegen wir beide 1 Euro, weil wenn er rot zeigt und ich nicht, bin ich ja der Dumme. Dieses Experiment wird auf verschiedene Weisen ausgeübt und macht deutlich, besonders mit Hilfe, wenn die Gehirne angezapft werden, dass der Mensch Glück empfindet. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt so geht, dass ihr sagt, wow, wir haben beide einander vertraut und nicht nur wegen dem Geld jetzt. Ja? Das ist so eine kleine Nebenkleinigkeit, aber dass ihr sagt, wow, der andere hat mir vertraut. Ähnlich bezieht er es dann auf die Gesellschaft, in der Wirtschaft. Wenn uns Vertrauen geschenkt wird, im persönlichen Zusammenleben oder in der Wirtschaft, dann baut das uns auf. Ich weiß nicht, wie sich die Menschen gefühlt haben müssen, die einen Tag lang zu Jeremias Zeiten befreit worden waren. Ein Tag Freiheit. Wow. Sie wussten nicht, dass am nächsten Tag die Jungs wiederkommen und sie wieder einsperren. Ich weiß nicht, ob ihr den Sänger Bono kennt von U2. Bono ist einer der berühmtesten Rocksänger, den es gibt. Er hat zig Preise gewonnen und ist jemand, der eine Initiative gestartet hat, eben aus dem Grund, weil er in Afrika war, ziemlich am Anfang seiner Karriere und mit seiner Frau dann ein Volk gesehen hat, das eigentlich ein königliches Volk ist und für Reis anstehen musste. Und auf einem Nachhauseweg meinte er zu seiner Frau, das dürfen wir niemals vergessen, was wir hier gesehen haben. Und sie meinte zu ihm, doch, das werden wir und das müssen wir. Wir können das nicht die ganze Zeit mit uns rumtragen. Und noch ist gar nicht die Zeit, dass wir etwas tun können. Und er hat das so stehen lassen. Er hat nichts gemacht. Aber er hatte in seinem Herzen den Wunsch, wenn er irgendwann mal die Chance hat, dann wird er was tun. Und einige Jahre später hat er gemerkt, dass sein Erfolg wie eine Währung ist. Dass es wie Geld ist. Er kommt an Türklinken ran, an die wir wahrscheinlich niemals rankommen würden. Und er hat eine Kampagne gegründet, eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass die westlichen Staaten Afrika die Schulden erlassen. Und er klingelt bei sämtlichen Präsidenten an den Türen. Er war bei der EU, in der UNO und sonst noch wo. Und dann gibt es zwischendurch Abstimmungen und es gab mal so Wege dahin. Und er lässt nicht locker mit seiner Organisation. Er setzt sich dafür ein, dass diejenigen freigelassen werden, die gefangen sind. Und ganz am Anfang, so sagt er selbst, da hatte er enorm etwas gegen Christen. Er hatte nie etwas gegen Gott, aber gegen Christen. Weil Christen moralisch daherreden, aber in den wichtigsten Punkten in unserer Gesellschaft kein Engagement zeigen. So war seine Wahrnehmung. Nicht da sind. Am Beispiel in Afrika hat er es ganz besonders deutlich gemacht. Dort herrscht AIDS und dort werden die Menschen eher verurteilt, weshalb sie AIDS haben, wegen ihrer moralischen Verfehlung, anstatt ihnen zu helfen. Er konnte nicht wahrhaben, dass die christliche Kirche wieder versagt. Damals schon mit Lepra. Und er sagt, Lepra, AIDS ist das heutige Lepra. Bis er dann an eine Jugendgruppe geriet, die sich engagiert hat. Und bis er Christen kennengelernt hat, die was tun. Menschen wie Jerry. Er hat gesehen, dass Christen nicht einfach nur stillstehen. Und plötzlich predigt er vor Millionären über Jesaja 61, über das Gnadenjahr. Und entdeckt Prinzipien und bekehrt sich und wird Christ. Ich weiß nicht, ob das fremd für euch klingt, weil es ist ja ein Rockmusiker. Oder ob ihr nicht auch diese Sehnsucht nach diesem Unmöglichen habt. Nach Befreiung, nach Freiheit. Jesus spricht davon, er ist gekommen, genau für diese Menschen. Und wir sind uns in so vielem einig, dass Gott bei uns ist. Dass Gott bei uns ist, wenn in unseren schönen Autos, wenn wir hier durch die Stadt fahren, in unseren Wohnungen, in unserem schönen Gemeindesaal. Dann, wenn wir einen Fahrstuhl bauen, weil wir behinderten Menschen helfen möchten, hier hochzukommen. Wir beten für so viele Sachen, aber in einem sind wir uns auch einig. Dass er dort ist, wenn wir bei den Armen sind. Dass er bei den Müttern ist, die ein Kind zur Welt bringen und es gleichzeitig mit dem gleichen Virus infizieren, mit dem sie infiziert sind. Wir sind davon überzeugt, dass Gott bei den Menschen ist, die ausgebeutet werden. Und dass die Bibel schreibt, dass Gott bei uns ist, wenn wir bei ihnen sind. Ich finde es bemerkenswert, dass eine Schwester aus unserer Gemeinde, die heute Geburtstag hat, mir vor kurzem erzählt hat, dass hier ja auch vor den Banken da hier gezeltet wird, bei HSH Nordbank. Das wird in Frankfurt gemacht, das wird in New York gemacht, das wird an verschiedenen Stellen gemacht. Und sie geht mit mehreren Kannen Tee dorthin und bringt ihnen warmes Getränk. Ja, ich weiß nicht, wie sie das alles geschleppt hat, aber da ist jemand, der sie unterstützt. Der sagt, ich bringe mich politisch hier ein. Mir ist das nicht egal. Ich weiß nicht, ob ihr diese Botschaft mit einer Botschaft, die uns als Adventisten zutiefst historisch und auch von der Identifikation berührt, in Verbindung bringt. Und zwar mit der zweiten Engelsbotschaft aus Offenbarung. Dort steht in Kapitel 14, in Vers 8, und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Im Kapitel 18, da geht Johannes noch genau darauf ein, was diese Stadt macht und sagt, geht hinaus aus ihr. Für manche ist Babylon einfach nur eine Kirche gewesen. Eine Kirche, die ausgebeutet hat, die gefangen genommen hat, die Ablässe erlassen hat, die gebunden hat. Und wir als Christen beschränken uns so, als Adventisten, so sehr oft einfach auf diese Kirche und verstehen nicht, dass Offenbarung 14 ein System meint. Ein System, das ungerecht ist. Ein System, das ankettet, das Freiheit raubt. Das dafür sorgt, dass Menschen in ihren Schuldenfallen sitzen bleiben. Ein System, das nicht dafür sorgt, dass die kleinen Menschen, die Armen und die Schwachen, wieder zur Freiheit kommen. Dass die, die sich nicht selbst helfen können, in Afrika zur Gerechtigkeit wiederkommen können. Und diese Botschaft heißt für mich, halt dich von diesem System fern, mach da nicht mit, setz dich ein, engagier dich dafür, dass dieses System zerbricht. Jetzt schon und nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Sorg doch dafür und erheb deine Stimme, dass Menschen geholfen wird.
Nimm das nicht einfach hin. Mach da nicht mit. Du kannst mit deinen Schritten, die du tust, Veränderung bewirken. Ich glaube, diese zweite Engelsbotschaft, da haben wir oft Abstand genommen, weil wir sie entweder nicht richtig verstanden haben oder weil sie zu intern war oder einfach, weil uns damit auf die Füße getreten worden ist. Aber sie spricht in unsere Zeit heute hinein. Sie spricht in unser Europa, das von einer Krise betroffen ist, wo alle sagen, ja, das, was da gemacht wird, das ist nicht fair. Wo Menschen sich plötzlich verbinden und Kirchen oft ruhig sind. Ich glaube, als Auftrag haben wir auch als Kirche mitbekommen, dass wir uns dort nicht einfach nur den Mund verbieten lassen. Dass wir nicht einfach nur sitzen bleiben. Dass wir etwas tun können. Und dass wir dieses nicht mehr hinnehmen sollen. Ich glaube, dass Jesaja genau das meint. Das Gegenkonzept von Babylon ist das Prinzip Gottes der Freiheit. Er ist gekommen, gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden und zu verkünden, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden, ein gnädiges Jahr des Herrn. Amen.